Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast, zu diesem ersten Podcast im neuen Jahr. Und heute bin ich mit einem Stammgast verabredet, nämlich mit Frank Dopheide von Human Unlimited. Hallo Frank.
Hallo lieber Heiko, ich freue mich, dass du mich nochmal eingeladen hast.
Ja, erstaunlich, ne?
Ja, passiert mir nie.
Frank, wenn du so auf das beginnende Jahr guckst und mal weiter in das Jahr schaust, was ja jetzt so von gar nicht nur unbedingt in der Kommunikationsbranche, aber grundsätzlich von ziemlichen Krisen und sowas, die man da sieht. Wie schaust du in das Jahr?
Mit gemischten Gefühlen, wie wahrscheinlich jeder, Heiko. Also die Krisen werden täglich irgendwie mehr gefühlt, sie werden irgendwie auch größer gefühlt. Man fühlt sich selber ein bisschen hilfloser. Das ist die sorgenvolle Sicht auf das Thema. Die hoffnungsvolle ist, dass man auch denken könnte, jetzt bricht endlich was auf, jetzt verändert sich endlich was. Wir haben uns zu Tode optimiert, jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt müssen wir uns neu erfinden. Und das kann in dem einen oder anderen Bereich natürlich auch heilsam sein.
Ja, zumindest hast du das Gefühl, dass was aufbricht, dass neue Dinge entstehen und dass wir nicht so weitermachen? Und wir sind ja gut im Optimieren als Deutsche, ja, aber genau. Dinge anders und neu machen?
Müssen, weil es nicht weitergeht. Also wir können uns, glaube ich, alle Branchen angucken. Automobilbranche ist vielleicht die virulenteste, weil sie so groß ist, ne, und so fundamental für das Land. Aber zu ignorieren, dass es E-Autos gibt, ne, trotzdem Benziner zu machen, Vorwärts-Rückwärts-Strategien, das ist auch alles irgendwie schwierig. Und ich kann mir vorstellen, in 5 Jahren von jetzt sieht die Automobilbranche sehr anders aus als jetzt. Die Medienbranche, die Gesundheitsbranche. Also da passiert eine Menge, gezwungenermaßen, nicht aus freiwilligen Stücken, aber möglicherweise ist da doch der eine oder andere Vorteil, zumindest mal auf mittlere Sicht drin.
Wenn du so auf Medienkommunikation guckst, ja, was siehst du denn dort?
Also dramatische, schnelle Entwicklung. Ich bin ja alter Werber. Wie du weißt, das ist mal eine traurige Geschichte geworden. Da ist gar nicht mehr viel übrig von der Industrie, in der ich mich mein Leben lang bewegt habe. Teilweise.
Was meinst du damit genau? Meinst du die Anzahl der Mitarbeitenden, ja, die Anzahl der Agenturen oder was meinst du genau?
Also Anzahl der Agenturen, Größe der Agenturen, Bedeutung der Agenturen, Impact der Kommunikation und Werbung auf die Gesellschaft und die Kultur, was sie alles mal hatte. Weißt du, so. Und damit auch die Bedeutung der Kreativität, ne, in der öffentlichen Diskussion.
Aber woran liegt das? Weil in diesen Zeiten, wo es so viele Kanäle gibt und so weiter und so fort, ist doch Kommunikation eigentlich wichtiger.
Wichtiger denn je, aber Heiko, in meiner Wahrnehmung hat die Kommunikation und die Werbebranche ihre Seele verkauft. Die haben nämlich die Zahlen und die Mechanismen und die Optimierung und die TKPs, ne, und die KPIs so nach vorne gestellt. Sie haben die Empathie, die Kreativität, die Berührung und die Überraschung hinten angestellt. Und damit sind sie unter die Räder geraten und in die Hände von irgendwelchen Rechenkünstlern. Und das war der Anfang vom Ende.
Und wenn ich das nochmal von eben aufgreife, wo du gesagt hast, in jedem Ende sozusagen liegt ja auch etwas Neues, ja, kann das auch für die Kommunikationsbranche, für die Agenturen gelten?
Ja, da würde ich sogar Geld drauf wetten. Warum? Wenn man sich anguckt, was sind die besonderen Fähigkeiten, aus der Zukunft entstehen kann, dann sehe ich die in dieser Branche zumindest noch angelegt. Also das World Economic Forum hat 2023 das kreative Denken zur wichtigsten Zukunftsfähigkeit erhoben, auf Platz Nummer 1.
Aber das hat natürlich nicht unbedingt was mit Agenturen zu tun, ne?
Ja, aber gehen wir mal, ich weiß, du bist ein kritischer Geist, ich bin da ein bisschen positiver und sage, aber zumindest haben sie es mal angelegt, das kreative Denken, und haben das sogar studiert und so. Ich bin auch nicht immer sicher, was da übergeblieben ist. Aber auch die Fähigkeit, Menschen zu betrachten, Insight zu generieren, empathisch zu reagieren und kommunizieren. Also gehen wir mal davon aus, davon ist noch was da. Dann ist das wertvoll für jede Branche und die meisten Bereiche in unterschiedlichen Branchen. Von Produktentwicklung über Innovation, über Kommunikation, über, ne, die Human Resources Abteilung und, und. Und insofern glaube ich, sich zu befreien, so schmerzhaft das jetzt auch ist, mit allen Gesundschrumpfungsprozessen von Mediabudgets und Stundensätze, kann möglicherweise auch ganz neue Angebote und Agenturkonzepte am Markt bringen. Was fehlt? Das ist nicht KI, das ist nicht Optimierung, sondern es fehlt die Magie, das Wundern, das Staunen, die Menschlichkeit, die Sinnlichkeit. Und wenn man die zurück in die Welt bringt, dann ist das was wert.
Aber das gilt ja jetzt nicht nur für Agenturen, sondern
Nee.
das gilt für, das ist branchenübergreifend, richtig?
Total. Und ich glaube aber, dass die Ressource der Menschen, die in Agenturen, Kommunikationswelten sich bewegt haben, dafür prädestiniert ist. Und möglicherweise haben wir unser eigenes Denken limitiert, weil wir immer angefangen haben zu denken, Heiko, wenn es ein Mediabudget gab. Aber es gibt andere Probleme in der Welt, die kann man auch kommunikativ und kreativ lösen. Und vielleicht, wenn diese Denkschranke wegfällt, fällt uns was Neues ein.
Wenn wir übereinstimmen der Meinung sind, dass wir uns im Moment in Zeiten der Krise befinden, da
Sind
sind
wir.
wir einer Meinung, genau, wer
Ja.
hätte das gedacht? Wer braucht in diesen Zeiten eigentlich noch Purpose?
Ich weiß, du bist ein kritischer Geist und meine Antwort ist, jeder, Heiko. Warum? Wo kommt der Purpose überhaupt her? Nietzsche hat einen schönen Satz dazu gesagt. Der hat nämlich
Nietzsche.
gesagt, wer ein Wofür hat, erträgt jedes Wie. Also Menschen, die einen Sinn im Leben gefunden haben, in ihrem täglichen Tun, die sind resilienter, die haben mehr Durchhaltekraft, mehr Widerstandskraft, die halten auch schlimmere Zeiten aus. Der Vater des Purpose ist ein bekannter Mensch, der heißt Professor Dr. Viktor Frankl, haben wir vielleicht schon mal gehört, der war Mediziner und Psychologe und war Jude und deshalb auch von den Nazis ins KZ geschleppt worden, Auschwitz. 4 Jahre war er da. Und was hat er gemacht? Warum ist er weltberühmt geworden und der Vater des Purpose? Weil er 4 Jahre Konzentrationslager aus psychologisch professioneller Sicht betrachtet hat und hat gesagt, wie können Menschen das überhaupt überleben? Wo ist denn das Muster? Die Jungen, überleben nicht mehr als die Alten, die Frauen nicht mehr als die Männer. Wo ist denn das Muster? Und seine Erkenntnis war, wenn du trotz allem irgendeinen Sinn hast, an den du dich klammern kannst, dann können Menschen unglaubliche Kräfte freimachen und Dinge ertragen, die aus seinem Medizinstudium eigentlich gar nicht erklärbar sind. Wann fallen dir Zähne aus, wenn du keine Vitamine kriegst? Wann wirst du krank, wenn du immer nasse Klamotten am Leib hast? Und, und. Also, Purpose ist gerade in der Krise, gerade in Extremsituationen, ein Schutzschild gegen die Bedrohung der Welt sozusagen.
Als wir uns zum ersten Mal unterhalten haben und du gerade während Corona gegründet hast, hast du von einem CEO, ich glaube, das war, berichtige mich bitte, oder ist immer noch der CEO von BlackRock, der seinerzeit gesagt hat, Purpose und all diese Dinge sind ja extrem wichtig. Mittlerweile ist er ja anderer Meinung.
Ja. Er hat es auch nie begriffen, er ist ein Zahlenhengst. Larry Fink, ich weiß gar nicht, wie viel Billionen mittlerweile der under Management hat, also ist der größte Investor der Welt. Warum ist er damals auf die Idee gekommen, Heiko? Weil er gesehen hat, er hatte, glaube ich, 600 große Firmen, in die er investiert hat, à la Volkswagen, ne, so Bayer und Co. Und er konnte an den Zahlen sehen, wenn sich die Menschen und das Unternehmen verbündet haben, weil sie sagen, wir liefern einen positiven Beitrag für alle, für die Gesellschaft und wir glauben, das, was wir Tag für Tag tun, ist bedeutsam, dann sind alle Zahlen besser. Warum waren die Zahlen besser? Weil Menschen dann eben nicht Dienst nach Vorschrift machen, sondern sich einbringen mit allem, was sie haben. Fingerspitzengefühl, Durchhaltewillen, Ideenreichtum und das hat Auswirkungen in jedem Bereich. So, dann hat er selber nie gefühlt, Das ist, glaube ich, das Problem. Vielleicht ist sein Purpose, ich will einfach maximal Geld machen, alles andere interessiert mich nicht. Es gibt auch Absurditäten bei Purpose und das Thema ist unter Wasser geraten, auch bei ihm. Aber das gilt nicht für alle Unternehmen und das gilt schon gar nicht für die Gesellschaft und den Einzelmenschen.
Hast du denn den Eindruck, dass du durch deine Arbeit oder durch eure Arbeit bei dem einen oder anderen Unternehmen, ich will es jetzt auch gar nicht so hochhängen, weil das ja nicht nur was mit dem zu tun hat, was du tust, sondern auch was Kunden dann umsetzen und wie sie damit umgehen und so weiter. Hast du den Eindruck, dass du dort einen Impact generiert hast? Dass
Ja.
sich dort wirklich Dinge verändert haben?
Ja. Ja. Und meistens gibt es so ein paar magische Begegnungen, ne? Und die erste magische Begegnung ist, wenn du es in der Verdichtung hast, um zu sagen, was ist denn jetzt der Gedanke? Wir denken uns anders als Agenturen im herkömmlichen Sinne, wo ich ja auch mal war, nichts aus, sondern wir bringen so was Wahrhaftiges an die Oberfläche, was irgendwie immer schon da war. Und finden vielleicht eine neue Perspektive da drauf oder erzählen es ein bisschen anders. Und in diesem Moment, wo das auftaucht, dann merkst du, auf einmal passiert was mit den Menschen. Wenn wir es dann in Town Halls, ne, oder manche Rundreisen erzählen, dann merkst du, dass die Temperatur im Raum sich verändert, weil Sinn auch Sinnlichkeit bedeutet. Und in dem Moment werden die Menschen berührt. Und das macht was. Und warum ist das so toll, Heiko? Und warum sind wir selber ganz beseelt davon? Weil es bei Menschen ganz schnell geht. Da musst du keine neue Anlage kaufen, musst nichts aufbauen, sondern Menschen können sich von einer Sekunde auf die andere ändern, wenn sie wissen, wofür. Und das ist die Aufgabe. Und insofern haben wir es oft erlebt, auch an uns selbst.
Das zweite wichtige Thema, was uns auch jetzt nicht ganz neu umtreibt, ist das Thema KI.
Ja.
Ist KI beim Thema Purpose eine Bereicherung oder wie gehst du damit um?
Nee, es ist nur auf gar keinen Fall eine Bereicherung, es ist eine Arbeitserleichterung. Warum? Weil du natürlich die Gründungsgeschichte nochmal aufbereiten kannst. Du kannst Daten sortieren, Geschichten sortieren, Muster erkennen. Weißt du, all das, was sonst Research und Desk Research mühsam war. Du kannst viele Interviews und Gespräche, die du ja führst, verdichten, um zu sagen, gibt es hier Muster, die ich gar nicht so detektiert habe. Insofern macht es die Arbeit leichter und ein bisschen schneller. Warum ist es keine Bereicherung? Weil KI überhaupt, also ich sage es andersrum, KI weiß immer alles und begreift nichts. Und das ist der große Unterschied. KI will ja auch nichts, die fühlt ja auch nichts. Die hat kein Gefühl dafür, wie ist es, wenn man Angst um seinen Job hat, weißt du? Wie ist es, wenn der Chef einen auf die Schulter klopft. Und insofern, wenn du beide nebeneinander legst im täglichen Zusammenarbeiten, dann siehst du, es gibt große Unterschiede bei demselben Thema. Bei KI ist Connectivity, die Verbindung, ein wichtiges Wort. Bei Menschen, Heiko, ist es die Verbundenheit. Ganz anderes Thema. KI optimiert immer alles. Da ist es Effizienz, der Preis. Bei Menschen ist es der Wert. Weißt du? Und da siehst du, kannst du fast alle Punkte durchgehen, um zu sagen, das sind völlig unterschiedliche Themen. Die wirkliche Wertzuschreibung, Content und Kontext ist ein Riesenunterschied, kommt durch den Menschen. Und was viel zu kurz kommt in der Diskussion ist, dass das Verhältnis der Zusammenarbeit zwischen KI und Mensch so sein muss, dass die KI der Azubi ist, der all das Lästige, ne, Unfreudvolle machen muss. Und der Mensch sitzt aber im Chefbüro, trifft die Entscheidung und sitzt am Drücker. Und solange man das Verhältnis so sieht, ist es eine Erleichterung und bereichernd ist dann das Ergebnis, was am Ende dabei rumkommt, aber initiiert vom Mensch.
Du hast davon gesprochen, dass der Mensch den Wert im Unternehmen ausmacht. Habe ich dir richtig
Ja,
verstanden?
ja. Also
Ist
ein
das?
Satz von uns, Heiko, ist die entscheidende Formel, die entscheidende Variable jeder Erfolgsformel ist der Mensch.
Aber
Weil der
werden
geht.
denn nicht auch, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, manchmal nicht Menschen wie Maschinen behandelt?
Ja, und da total. Und da fing aber das Problem an. Du hast sie gar nicht als Mensch gesehen. Das fängt schon in der Zielgruppenbeschreibung an. Dann bist du ein Kunde, ein User, ein Patient, ein Abonnent. Und all das, was für Menschen wichtig und bedeutsam ist, ist aber auf der menschlichen Seite. Das sind die tiefen Bedürfnisse, die du nicht hast als User. Weißt du so? Und da kommt was in der Schieflage. Und wenn du deine eigenen Mitarbeiter so behandelst und auch so nennst, dann sind das die kleinen Rädchen im Getriebe. Und die sind immer kostspieliger, die sind immer langsamer, die geben Widerworte, weißt du, die werden krank. Und damit ist die Sehnsucht, sich dieses Kostenapparats zu entledigen, unfassbar groß. Aber pass auf, der letzte Halbsatz noch, weil der ist mir wirklich wichtig. Die einzigen, die etwas Neues in die Welt bringen können, das sind die Menschen. Das kann KI nicht. KI setzt auf Bestehenden auf, ne, und macht das schlanker, schneller, energiesparender, günstiger. Ja, verstehen wir alles. Aber das Neue kommt durch den Menschen.
Aber woran liegt es dann, dass gerade bei großen Unternehmen, und meine These ist, je größer, je ausgeprägter ist es,
Ja.
dass Menschen nicht als Menschen mit den Werten, die du eben genannt hast, begriffen werden, sondern eher wie Faktoren daherkommen
Ja,
und man sie so
ja.
behandelt?
Also lange Geschichte, über 100 Jahre, das war die Industrialisierung. Da brauchte man menschliche Arbeitskräfte, die die Maschinen auch bedienen. Und so hat man die auch ausgebildet. Weißt du, das waren Arbeiter und die mussten rechnen und funktionieren können, sozusagen. Und davon haben sie sich nie wieder erholt, sozusagen. Du kannst das Schulsystem heute noch anlegen und dann siehst du, okay, es ist Mathematik, es sind die Naturwissenschaften, es sind die Sprachen, das ist all das, was wichtig ist. Wo ist denn Religion, Philosophie, Kunst, Handarbeit? Taucht gar nicht auf, ne? So, alle Chefsessel, Heiko, sind besetzt von BWLern, manchmal
Nichts gegen
Juristen oder
BWLer,
so.
ja.
Und netten BWLern gibt es ab und zu auch mal, Heiko, aber oder Juristen oder Ingenieure. Also die kommen aus dieser Denkschule und die gesamten Systeme in Unternehmen sind natürlich auch so gebaut. Und wenn man was Menschliches in jungen Jahren noch in sich hatte, dann wird man durch das System geschliffen, bis man optimal funktioniert als Rädchen im Getriebe.
Aber es wäre ja mal interessant zu wissen, ob Unternehmen, die von Theologen oder
Ja.
Theologinnen oder
Ja.
Philosophen, welchen Geschlecht auch immer, geführt werden, ob die denn im menschlichen Faktor bessere Ergebnisse produzieren, beziehungsweise grundsätzlich bessere Ergebnisse produzieren.
Ja, finde ich auch interessant. Manchmal habe ich Hoffnung, wenn ich mir Familienunternehmen angucke, weil die Lebensläufe ein bisschen schräger, ungewöhnlicher und bunter sind. Ne, je nachdem, wie alt die sind, haben die entweder gar keinen Schulabschluss gehabt oder nur Grundschulabschluss, weil es das damals irgendwie nach dem Krieg nichts anderes gab, weißt du so, oder haben ganz seltsame Berufe gehabt und große, sehr erfolgreiche Unternehmen daraus gebaut. Warum? Weil sie A, wissen, wie das Handwerk funktioniert in dem Bereich, in dem sie tätig sind, weil sie ein Gespür für den Markt, das Gegenüber und ihre eigenen Leute haben. So, das ist aber meine eigene Theorie.
Ich hatte mal vor einigen Jahren ein Gespräch mit einem Edeka-Händler, der hier in Südbaden sehr, sehr erfolgreich ist und tolle Dinge auf die Beine stellt, auch innovativ ist. Und dann habe ich ihn gefragt, was soll ich denn in Ihren Lebenslauf reinschreiben? Und dann kommen ja sozusagen die üblichen Verdächtigen. Und
Ja,
er sagte,
ja.
ich bin Kaufmann. Punkt. Und
So.
das fand ich irgendwie sehr, sehr erfrischend, muss ich sagen.
So, total. Weißt du, wenn man das jetzt inhaltlich noch ein bisschen auflädt, was findet er daran so bedeutend, ne? Was sieht er eigentlich in diesem schönen bisschen alten Wort? Da merkt man, da ist eine menschliche Qualität und eine Wertdimension drin und damit könnte man arbeiten.
Also, das heißt, wir müssen in Zukunft lernen, ein bisschen Luft auch rauszulassen auf dem, was wir da so vor uns hertragen und was wir für tolle Typen sind. Oder wie siehst du das?
Ja, mein Gefühl ist ein bisschen, man müsste eher sogar in Berührung mit sich selbst wiederkommen. Wir jagen irgendwelchen Klischeebildern hinterher, möglicherweise auch getrieben durch Karrierewege an der Uni, ne, und an High-Potentials-Programmen in Unternehmen. Und man hat aber gar kein Gespür für sich selbst entwickelt, um zu sagen, was ist wichtig, was interessiert mich, was kann ich eigentlich abseits des Berufs noch? Und aus dieser Vielfalt bildet sich dann ja ein ganz eigenes Bild. Und wenn wir beiden die Augen zumachen, würden wir sagen, so viel einzigartige Charaktere gibt es da gar nicht mehr. Ne? Die sind sich sehr selbstähnlich geworden.
Das stimmt. Dein Kollege Steingart würde jetzt sagen, da kann ja nicht mehr kommen als Abschlusswort. Und das sage ich jetzt auch. Stefan, vielen Dank.
Heiko, vielen Dank. Schön, hier zu sein.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.